Flamme Rouge, der rote Teufelslappen, ist passiert. Und jetzt beginnen die Attacken. Jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter, Abdushabarov oder Erik Zabel. Kann er diesen Vorsprung erhalten? Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappen, Teufelslappen, Teufelslappen.
Es läuft. Hurra, hurra, der Teufelslappen ist wieder da. Ja, ich kann es natürlich bei weitem nicht so gut wie Herbert Watteroth, das ist schon mal klar. Der ist nämlich, und das ist wirklich die etwas traurige Seite an unserer nächsten Folge, heute nicht dabei, weil er in Urlaub ist und das sei ihm ja auch mal gegönnt. Aber ich glaube, er ist nicht in ein Corona-Krisengebiet gefahren und genießt ein paar Tage im Süden der Republik. Dafür haben wir den Mann, der schon mehr italienische Alpenpässe in diesem Jahr bezwungen hat, als Herbert Watteroth und ich zusammen. Da Herbert Watteroth und ich zusammen exakt null Alpenpässe in diesem Jahr hinter uns haben, hat Dr. Volker Kreckel, der letzte Weise des Radsports aus Köln-Mitte, auf jeden Fall alle Vorteile in dieser Hinsicht in der Hand. Und Sebastian hat sein Panini-Album für den Giro in der Hand. Aber es ist die Ausgabe vom letzten Jahr. Das ist schon mal enttäuschend, Sebastian. Das ist schon mal enttäuschend. Oder gibt es die nicht wegen Corona?
Das Problem ist ganz einfach. Es gab wieder Beschaffungsschwierigkeiten. Aber ich habe das von letztem Jahr mitgebracht. Und just vorne lacht mich als erstes Bildchen zum Einkleben Simon Yates an. Ich weiß nicht, ob das ein Omen ist. Ich möchte es eigentlich
Beschaffungskriminalität.
Nicht.
Beschaffungskriminalität soll ja auch deutlich zurückgegangen sein. Ich bin aber tatsächlich nicht sicher, ob es dieses Jahr ein solventes Panini-Album gibt vom Giro, weil ja alles anders geworden ist, logischerweise. Startort anders, ein paar Etappen anders etc. Also kann sein, dass das im Schnellverfahren und nur als Papierausgabe oder der ähnlichen in Italien gehandelt wird. Werden wir drüber hinwegkommen müssen. Wir haben noch eine Menge zu besprechen. Volker, wo willst du anfangen? Bei welchem Radsport-Großereignis?
Ja, erstmal möchte ich kurz Hallo sagen und frage mich so ein bisschen, ob ihr das später noch bereuen werdet, dass ihr mich hier eingeladen habt. Grundsätzlich erfahrenes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Einen Alpenpass bin ich gefahren, genau, und damit das soll erfüllt. Ja, aber grundsätzlich, ich erstmal so vielleicht einleitend, der Seba hat mich gestern gefragt, ob ich teilnehmen will. Dabei habe ich erstmal ein bisschen gezögert und dann dachte ich, ist eigentlich aber meine Kernkompetenz, nämlich an irgendwelchen Meetings teilzunehmen, ohne zu wissen, worum es geht. Und dann einfach so zu tun, als könnte ich irgendwas Sinnvolles beitragen. Also ich gebe mir Mühe ja, wir können anfangen, wo ihr wollt. Ich mache dann quasi wie bei Loriot beim Pferderennen den Typen, der dann fragt, wo sie denn gerade rumlaufen.
Aber entschuldige, okay, also mal. Jetzt stellst du natürlich schon mal dein Schild sehr weit unter den Scheffel, ja, weil erstens die Kernkompetenz an Meetings teilnehmen. Ich möchte nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber es gab da ein kleines technisches Problem. Wir wollen nicht weiter darauf eingehen. Die ist schon mal hier untergraben worden. Deshalb greift er jetzt auch direkt zur Bierflasche, um das schon mal hinter sich zu bringen. Fest steht ja mal, dass du schon viel länger ein seriöser Rennradfahrer bist als der Kollege von Freiberg und ich ebenfalls zusammen. Ja, so, das halten wir jetzt mal fest erst. Ja? Jetzt darfst du anfangen mit der Weltmeisterschaft. An welcher Stelle wärst du abgehängt worden?
Ich glaube, bei Kilometer 1 oder 2 wahrscheinlich schon. und tatsächlich habe ich so eine Stunde vor Schluss eingeschaltet und fand das ein sehr, sehr schönes, spannendes Rennen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das war tatsächlich ein großartiges Rennen. Sebastian, dir hat es natürlich schon auch deshalb gefallen, weil der italienische Regisseur, also quasi dein Bruder im Job, wirklich einen sensationellen Job gemacht hat, wie ich fand, weil das waren ja ein paar Sachen für die Ewigkeit, die er da gemacht hat mit seinem Hubschrauber. Aber der hat das insgesamt, fand ich, ganz gut gemacht. Das ist ja manchmal vielleicht nicht ganz der Standard beim Giro, wie bei der Tour de France, aber das hatte wirklich was da in Imola. Ja.
Absolut, die Reihe macht das normal, sage ich mal, nicht ganz so schick wie die Franzosen. Das ist einfach so. Die Bilder waren großartig und weil du das ansprichst mit Bruder im Geiste und Regie. Ich hatte ja tatsächlich auch zu arbeiten an dem Tag, was für mich untröstlich gemacht hat. Ich hatte das wunderschöne Spiel zwischen Hoffenheim und Bayern München. Das lassen wir jetzt mal außen vor, aber es war auch sehr schön. Und normal lasse ich mir dann, so viel darf ich erzählen, wenn ich dann so eine Regie mache, auf einen so einen Monitor vor meiner Monitorwand auch das jeweils laufende Radrennen irgendwo hinlegen, um das verfolgen zu können nebenbei. Bei der WM war das aber ja leider nicht auf Eurosport 1 zu sehen, sodass das auf dem Übergang nicht zu empfangen war. Und ich habe dann in der Halbzeitpause direkt meinen Eurosport-Player eingeschaltet. Und da hatte ich das Glück, dass genau zu dem Zeitpunkt der Halbzeit nämlich die Attacke von Alaphilippe samt Zieleinfahrt stattfand. Das war genau in dem Fenster der Halbzeitpause. Ich konnte also Alaphilippe feiern, nicht nur wegen der großartigen Bilder, sondern auch, weil ich ja bekanntermaßen ein großer Fan bin. Und habe mich dann genüsslich der zweiten Halbzeit gewidmet, wo das Ergebnis auch, sagen wir mal, halbwegs in meinem Sinne war.
Ja, ich hatte ja den Vorteil, dass ich ein etwas früheres Fußballspiel hatte und hatte den Eurosport-Player dann dabei. Und da waren ja wirklich erstaunlicherweise alle Protagonisten der Tour auch schwer zugange. Aber dann hat man ja doch irgendwann gesehen, okay, vielleicht ist es doch ganz, ganz gut, dass Pogacar das Ding dann nicht auch noch gewinnt, ja, als er dann wegfuhr. Und da so eine Lücke gerissen hat, da habe ich dann schon erst gedacht, boah, wenn das jetzt losgeht, dass der Kollege hier einfach mal wegfährt allen und dann, ich glaube, es waren noch sowas, etwas über 20 Kilometer oder sowas, dann da nach Hause fährt. Volker, du musst dir das ja wahrscheinlich auch als Radfahrer immer anhören, ihr seid ja sowieso alle gedopt und ihr nehmt ja wahrscheinlich auch. Hattest du auch so ein ganz, ganz leicht beklemmendes Gefühl, als er da losgefahren ist?
Also grundsätzlich, ich werde sowas nicht gefragt, einfach aufgrund meiner Leistung bin ich da
außen vor.
Genau, aber also ich hatte tatsächlich schon, oder ich meine, bei dem weiß man ja nie nach den Erfahrungen der letzten Tour jetzt, aber ich hatte schon gedacht, dass das, dass der damit nicht ins Ziel kommt und er da nur Druck macht, damit hinten sein Kollege Roglic, dass das für den da gut aussieht.
Auf der anderen Seite ist ja diese Fahrerei auf einem Rennkurs dann immer so ein bisschen so-so, weil da geht immer so, finde ich, ein bisschen das wahre Radsport-Feeling verloren, obwohl es ja davor ein paar sehr, sehr schöne, also landschaftlich sehr schöne Strecken gab. Aber diese Passagen auf dem Rennkurs selber, das gefällt mir nicht. Das hat sowas Steriles. Es ist auch einfach ein anderer Sport. Ja, da gehören Autos hin und keine Rennräder. Ja, ich fand es beim Zeitfahren schon komisch, weil das ja auch seltsam winkelig dann da über den Kurs gelegt war. Dumoulin, der sich da ja in dieser komischen Einfahrt fast in den Zaun gefetzt hätte. Also für mich gehört das da nicht hin, aber sie haben es ja übernommen aus Not, weil die UCI ja plötzlich keinen Veranstalter mehr hatte. Für die Nummer haben sie es gut hingekriegt.
Aber Ralf, ich muss dir eins sagen, auch wenn das vielleicht nicht hingehört, jeder, der schon mal auf dem Nürburgring die Nordschleife mit dem Fahrrad gefahren ist, wird bestätigen, dass das ein unfassbares Vergnügen ist, auf diesem wunderbaren Asphalt diese Auf- und Abfahrten da zu fahren. Und ich kann das jedem nur empfehlen, dieses 24-Stunden-Rennen. Oder man kann, glaube ich, auch, ich weiß nicht, zu Corona-Zeiten wahrscheinlich nicht, aber zu normalen Zeiten gibt es einmal im Monat so einen Donnerstag, glaube ich, oder Freitag, wo man sich einbuchen kann und dort seine Runden drehen, was ziemlich cool ist, wie ich finde.
Gut, da kann man jetzt natürlich andersrum diskutieren, ob die Nordschleife tatsächlich für Autorennsport geeignet ist. Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht, Gott hab ihn selig, Niki Lauda nochmal bemühen, aber das ist ja eher die Frage, weil wenn du da am Wochenende hingehst, wenn da keine Räder erlaubt sind, sondern die Familienväter mit drei oder vier Kindern im Auto versuchen, eine schnelle Runde zu drehen, da habe ich dann eher ein paar Fragen. Und zwar ein paar sehr ernsthafte Fragen. Ja. Ich weiß gar nicht, Volker, bist du 24 Stunden da schon mal mitgefahren?
Auf keinen Fall. Ich habe einmal dieses Jedermann-Ding mitgemacht. Das waren, glaube ich, drei Runden, also 75 Kilometer. Und ich kann dem Sebastian da nicht beipflichten, weil ich fand das eine ziemlich ernüchternde Erfahrung, weil es eigentlich immer nur gefühlt bergauf ging und dann mal kurz wieder bergab und dann musste ich schon wieder den Berg hoch. Das kam mir jetzt nicht so entgegen.
Ja, das habe ich schon von vielen gehört, dass sie das ganz, ganz schlimm unterschätzt haben, dass es da permanent rauf und runter geht und auch zackig rauf geht. Ja, das, ich war die letzten Tage in Ostwestfalen-Lippe unterwegs, da geht es übrigens auch zackig bergauf. Da stand plötzlich 20 und sowas mit Prozent dahinter. Und es war nicht der Schnaps. Ja, wir schweifen jetzt ab, aber Herr Laumann hat ja auch gesagt, ein bisschen vorsichtig sein mit dem Schnaps in diesen Tagen.
Aber ich glaube, wir müssen nochmal den Weltmeister würdigen. Also nicht nur, weil ich ihn so verehre, sondern also erstens, wie der diese Attacke da geritten hat, auf dem großen Blatt, da haben sich ja dann die Fachleute dann gefragt, wie macht er das und sensationelle Move und so weiter. Aber einfach als Typen. Also ich finde, Mark Cavendish hat das halt sehr schön gesagt danach, der ja selber, sagen wir mal, nicht ganz unerfolgreich war. Der hat halt gesagt, was für ein Champion und was für ein toller Typ und so verdient und ein unglaublicher Fahrer, um unseren schönen Sport in diesem wunderschönen Trikot ein Jahr lang zu repräsentieren. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und dann letztlich auch dieses Rennen, was ich ganz witzig fand. Du hast ja gerade gesagt, da waren ja in dieser Gruppe waren ja nur sozusagen das Who is Who der Tour de France, also lauter Etappensieger. Und witzig war doch irgendwie, dass eigentlich sie ihn nicht gefangen haben, weil Wout van Aert in der Gruppe war, was so widersinnig klingt, aber angeblich wollte ja keiner von denen den Van Aert mit ranbringen, was ich auch merkwürdig finde, weil das heißt ja so, okay, wenn wir den nach vorne bringen, dann gewinnt das halt, ja, dann haben wir keine Chance, aber ich meine, wenn sie ihn nicht mitnehmen, dann gewinnen sie es ja auch nicht, weil dann fährt der andere weg, also diese Argumentation war mir nicht ganz klar.
Ja, aber wenn du in der Gruppe bist, dann hast du dann die Wahl, ob du Zweiter oder Dritter wirst. Ne? Also holst du einen Alaphilippe ein, wirst halt Zweiter, wenn du so einen starken Sprinter drin hast. Und ansonsten wirst du halt Dritter. Das macht dann den Braten auch nicht wirklich fett.
Aber ich bin da schon auch ein bisschen bei Sebastian. Das war halt einfach mal mit ganz viel Herz vorne Lack gegeben und alles versucht. Ja, und wahrscheinlich mit ein paar... nicht Milliliter, sondern Liter Laktat nach Hause gegangen. Ja, und dann auch gleich mal den Flash abgesagt für die Mitte der Woche. Aber warum soll er das auch machen? Ja, das ist ja Quatsch. Ja, größer als Weltmeister geht ja jetzt erstmal nicht. Und so ein paar Auswirkungen, wenn sie dann mal ein bisschen Müdigkeit zeigen, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Dazwischen war ja noch die Biba-Tour, ja, Bing-Bang-Tour, wo Ackermann sich eingetragen hat und ein paar Mal vergeblich bemüht hat. Und dann ging es jetzt ja schon los, ne? Zeitfahren abgesagt und so weiter. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Italiener das hinkriegen, weil die Franzosen haben es ja, naja, sie wollten es unbedingt, ne? Sie wollten es unbedingt durchziehen, egal wie Corona war. Sie haben es, glaube ich, ganz okay organisiert. Es waren wahnsinnig viele Leute mit Masken an der Seite. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie die Italiener das machen. Oder Belgien und Holland. Ist jetzt ja schon fast nicht mehr einreisbar.
Die Holländer haben der kleine Grenzverkehr jetzt auch das Amstel Gold Race schon abgesagt. Also das ist jetzt sozusagen die erste Streichung eines angesetzten World Tour Renns nach Corona. Und ich glaube, also wir haben ja bei der Tour, haben wir mal so gesagt, vielleicht wird es abgesagt. Aber das war ja halt, eigentlich haben wir nicht ganz wirklich damit gerechnet. Aber jetzt mittlerweile sind diese Fallzahlen ja überall so gestiegen, dass beim Giro... keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass sie durchkommen.
Ja, und den guten Flash Wallon haben sie hinbekommen. Auch ein bisschen verändert, aber das hatte natürlich auch schon was. Ne? Das letzte Stück da als Ausscheidungsfahren der Top-Leute, die bei der Tour ja auch auf dem entsprechenden Terrain da gezeigt haben, was sie können. Das war natürlich auch schon nicht so schlecht. Und dann kommt der Hirschi und gewinnt da gleich so ein Ding. Ne? Das ist schon auch krass, ne? Aber gut, sind ja wieder so Figuren, die ein bisschen wieder Salz reinbringen in die ganze Geschichte. Ne? Neue Gesichter, nicht so schlecht.
Es gibt Leute, die haben 2020 dann doch ein gutes Jahr.
Ja, absolut, ja, das stimmt. Also der gehört ja auf jeden Fall dazu. Cosnefroid hatte ich jetzt in der Klasse auch nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Also der ist jetzt in der Kategorie bei der Tour ein paar Tage da im gepunkteten Trikot für mich das erste Mal so aufgetaucht. Und dann da jetzt nochmal Zweiter zu werden, ist so schlecht jetzt auch nicht, wenn du siehst, wer da alles hinter ihm war. Ja.
Ich glaube, ich frage mich, ob das damit zu tun hat, dass die ganzen Profis dieses Jahr so wenig Rennkilometer in den Beinen haben, dass dann die drei Wochen die Tour gefahren haben, halt auch dementsprechend stark sind im Vergleich zu den anderen, die halt nicht so eine Grand Tour in den Beinen haben.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass diejenigen, die jetzt nicht jeden Tag Anschlag fahren mussten, weil sie entsprechende Aufgaben in ihren Teams hatten oder dergleichen, und dazu gehören ja auf jeden Fall Cosnefroy und Hirschi auch, die haben sich irgendwie in Form gebracht durch die Tour, ja, also nochmal verschärft, dass du halt auch ganz harte Einheiten logischerweise hattest, aber dann eben auch wieder 2-3 Tage, wo die rausnehmen konnten, weil sie keine großen Aufgaben in ihren Teams hatten und dann mitrollen konnten. Also das ist ja im Prinzip das, was man so unter Polarized Training versteht, ne? Also ganz hart und dann wieder so mitrollen. Und offensichtlich hat das ja einen Formaufbau, ja, weil klar, wenn ich jetzt schon 3, 4, 5 Monate Rennen gefahren bin, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, als wenn ich jetzt 1,5 Monate gefahren bin. Das ist auch klar, ne?
Ja, ist die ganze Saison ist ja durcheinander gewürfelt, wenn du dir das anschaust. Also es hat ja sich keiner eigentlich so auf seine Rennen vorbereitet wie sonst. Und jetzt sind teilweise Rennen ja auch Vorbereitung. Und du siehst das ja zum Beispiel an Geraint Thomas. G stands for Giro übrigens, aber dazu kommen wir gleich. Ja,
da muss Dr. Krekel gleich wieder zum Bier gehen.
Der ja ursprünglich vielleicht gern die Tour gefahren wäre und offensichtlich einfach zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so fit war. Und jetzt scheint er ja super fit zu sein. Und so sind natürlich die Klassiker, die normal im Frühjahr stattfinden, sind jetzt quasi unter ganz anderen Vorzeichen als sonst. Und die ganze Saison ist ja durcheinander gewürfelt. Insofern mal schauen, was jetzt passiert. Das ist doch irgendwie total spannend, das ist doch herrlich. Aber wir haben einen sehr würdigen Weltmeister bekommen. Nochmal. Nee, ich finde das wirklich. Nee, überleg ja, mal, weißt du, es gibt Leute.
Um unsere kleine.
Ja. Nee, es gibt Leute, die tragen halt Regenbogenstreifen. Und welche, die tragen das einfach voll zurecht. Wenn du dir jetzt sagen würdest, aus dem ganzen Peloton such dir einen aus, der das ausfüllt. Persönlichkeit, Aussehen, Erfolge, ja, Typ einfach. Das ist doch einfach sozusagen der beste Botschafter. Früher war Sagan, war es auch komplett zurecht. So, und ich will jetzt dem Mats Pedersen nicht zu nahe treten. Der hat auch gar nicht so viele Chancen gehabt, das zu tragen, das Trikot. Aber das war so. Der hat es auch verdient, weil er es gewonnen hat. Das war so eher ein blasserer Vertreter. Und jetzt hast du einen, wo du sagst, hey, da kommt der Weltmeister. Das hat einfach eine Strahlkraft, wenn der das ist, finde ich.
Ja, das ist schon auch imposant, wenn der mit seinen 1,62 Meter um die Ecke kommt. Da hast du recht.
Aber ich habe das Rennen bei Eurosport gesehen, auch mit dem englischen Kommentar wegen fehlender Werbung und oder damit ich keine Werbung gucken muss. Und der Moderator oder Kommentator auf Eurosport, der Englische, der war auch voll des Lobes und hat das, weiß nicht, mehrfach betont, dass das doch so ein würdiger Vertreter für das Regenbogentrikot sei. Ja.
Also. Ja gut, dann haben wir jetzt ein Jahr lang einen charismatischen Träger des Regenbogen-Trikots. Hoffen wir mal, dass er dann im nächsten Jahr auch die Streifen richtig anbringt, dass er nicht auch 2000 Schweizer Franklis bezahlen muss, falls es zu breit auseinander oder was auch immer für ein Quatsch ist. Das war ja überhaupt die Strafe, die Sinnlosstrafe.
Ich glaube, die zahlen das aus der Mannschaftskasse, das geht schon.
Ja, wahrscheinlich ist das so, aber trotzdem, warum bitte? Warum? Ja, also, sorry. Ja, also dann, wenn wir schon bei den Sachen sind, dann ist halt die Frage, ob das neue IF-Trikot für den Giro nicht auch schadensersatzpflichtig ist.
Ich bin ein bisschen überrascht, dass die keine Flanellhemden tragen.
Also bei EF-Trikots, was sagst du? Was sagt er?
Keine Flanellhemden.
Ja, die letztes Jahr in diesen Gravel-Events gestartet sind, dachte ich, die können jetzt auch mit Schlabberhose und Flanellhemd an den Start gehen und vielleicht sogar das. Oh, die Räder haben sie auch lackiert, habe ich gesehen.
Ja, das ist, also ich finde es cool. Ich sag's direkt. Also bei EF-Trikots scheiden sich ja eh die Geister. Die meisten Menschen finden es oder viele finden es ja sehr, sehr schick. Dr. Krekel ist ja auch so ein bisschen der Yves Saint Laurent des Radsports. immer sehr up-to-date gekleidet beim Radfahren. Deshalb will ich dein Votum gleich nochmal hören. Aber also die Geschichte dazu vielleicht erstmal. EF hat ja normal sehr rosa dominante Trikots. Die sind halt nun mal zu ähnlich an dem Rosa des Führenden. Deshalb sollten die wechseln, was ich gut finde, weil wir haben ja bei der Tour drüber gesprochen, dass es nicht gut war, dass so viele in Gelb rumgefahren sind.
Komplett.
Genau, insofern ist das schon mal geil. Und dann, ehrlich gesagt, finde ich es ziemlich cool, dass sie sagen, wir machen eine Kooperation. Die haben sich ja mit einem Londoner Skateboard-Label zusammengetan. Und haben gesagt, komm, design uns doch mal was Schickes, wir machen hier so ein Ausweichtrikot. Und das ist eigentlich cool, das ist wie eine große Sneaker-Marke, Turnschuh-Marke, die sich dann einfach mit irgendeinem Designer zusammentut und eine coole Kollabo macht, wo Leute dann kampieren draußen, um diese Turnschuhe kaufen zu können. Und das ist schon gut. Also ob es einem gefällt, ich bin ja, ist eine andere Sache.
Das ist ja immer auch ein Stück Geschmacksfrage, das ist ja klar. Also ich finde es erstmal in Ordnung, dass man sowas macht. Ich fand die EF-Geschichten vorher auch in Ordnung. Klar, die Farbgebung, das ist konsequent, dass man jetzt nicht sagt, okay, ja, da geben wir so ein ähnliches Rosa dann doch frei, weil das nervt nämlich. Das fand ich auch total nervig bei der Tour. Aber ich habe das Gefühl, dass es erstens von der Zeichnung her ein bisschen gestern ist, weil so an Pop-Art und an Graffiti angelehnt ist. Das ist jetzt für mich nicht 2020, aber das ist auch Geschmackssache. Ich habe nur die Befürchtung, man wird davon während des Rennens praktisch nichts sehen, weil das halt ja schon ein relativ detailreiches Trikot ist. Und das ist etwas, was mich wirklich wundert, dass nicht mehr daran gedacht wird, wie das tatsächlich im Fernsehen transportiert wird. Weil ich habe ja im Fernsehen seltenst diese Detailgeschichten, die ich erkennen kann. Und dass mal einer groß gezeigt wird, ist ja die Ausnahme, sondern meistens sehe ich die irgendwie in einem Feld eingebunden oder ähnliches. Ja, und da, so hat da irgendwie ein Designer noch nicht drüber nachgedacht. Und das wäre natürlich eine Aufgabe für Yves Saint Laurent, klar.
Ich möchte aber einwenden, dass so ein Kontinentalteam aus Italien normalerweise auch sehr kleinteilig daherkommt, was die Muster angeht.
Das stimmt, ja.
Macht keinen Unterschied, glaube ich.
Und,
aber Trikotdesign ist natürlich dünnes Eis, also da bewegst du dich immer im gefährlichen Bereich. Also es gibt viele Leute, die das nicht mögen.
Aber das ist ja trotzdem eine Chance, weil jetzt ist ja auch, sagen wir mal, diese Vantage-Geschichten, dass man wieder auf Sachen von Merx guckt, ja, könnt ihr nochmal auf dem Insta-Account bei uns gucken, Teufelslappen-Podcast, da ist ja dieses fantastische Trikot, das Herbert Watteroth sein eigen nennt, das finden wir jetzt ja wieder cool. Ja, in der Ära von Merx oder 3 Jahre danach hat das kein Mensch cool gefunden und hat sich gefragt, warum in Gottes Namen sind die bescheuerten Taschen vorne auf der Brust?
Ja, ich fürchte, dass die jungen Leute das EF-Trikot auch cool finden.
Ich glaube, sehr schön.
I love it. Also, ich möchte kurz anmerken, dass ich in der Runde der Jüngste bin, oder?
Stimmt. Auch das ist richtig. Wie findest du es? Nein, also das übrigens das 90er Jahre liegt daran, dass also diese Firma Palace Skateboards heißt es. Ich habe mich schlau gemacht, ich kannte es offen gestanden vorher nicht. Halt genauso, deren Style ist halt genau 90er Jahre. Die machen wohl auch so Werbespots, die dann so aussehen wie mit VHS-Kameras gedreht. Und naja, das ist halt deren Style. Und ich glaube, das ist. Frag mal deine Tochter, Ralf.
Ja, ich glaube, wenn ich ein Trikot so zeige, ja, oder eine Detailansicht davon zeige, dann wird die das sofort okay finden. Das ist nur nicht die Art und Weise, wie das halt bei dem Giro tatsächlich erscheint. Das ist immer der Punkt. Ja, deshalb haben ja eben auch die Trikots, also die farbigen Trikots für die jeweiligen Klassierungen, so eine Strahlkraft. Ja, weil ein durchgängig grünes, gelbes, weißes, ja, oder jetzt das, wie heißt eigentlich die Farbe auf Deutsch, das Sprintertrikot, Brombeer.
Violett? Nee, da, klar.
Ja, irgendwas dazwischen, ne?
Also das heißt ja auf Italienisch Maglia Ciclamino und Ciclamino
ist, wusste ich, ja, aber ich kenne
ja,
die Übersetzung nicht.
Ja, das ist das Alpenveilchen. Für mich als bekennenden Floristen.
Das ist aber erstmal ja keine Farbe, sondern eine botanische, Einordnung.
Das sehen wir ja ganz weit vorne.
Absolut. Alpenveilchen sind halt nur mal in diesem Violettton. Es ist halt ein spezieller Ton.
Naja, ich sag ja, ich finde das halt cool, weil die sind halt einmal durchgängig, ja, und die erkenne ich und die haben eine klare Struktur und alles gut. Deshalb finde ich auch die EF im Normalen vollkommen zeitgemäß und auch cool und eben auch in einem Peloton erkennst du die ja sofort. Ja, das ist jetzt nur eine Farbfrage, ja. Also die brauchen ein Auswärtstrikot praktisch, aber sonst geht's.
Gut. Ich glaube, bevor wir den Podcast jetzt in Lifestyle und Mode einsortieren müssen.
Da sind ja Radfahrer völlig von entfernt.
Stimmt. Ja, stimmt. Maglia Ciclamino, mein Tipp ist Arnaud Demar. Ich sag's jetzt einfach mal so, um mal wieder zum Radsport zurückzukommen und mal ein bisschen auf den Giro vorher zu schauen.
Ja, was hat denn der die ganze Zeit gemacht eigentlich, Demar? Also französische Meisterschaften, klar, aber was hat er sonst gemacht?
Demar hat eigentlich fast jeden Sprint gewonnen, an dem er teilgenommen hat.
Also an keinem in den letzten 6 Wochen.
Ja, den hatten sie ja, sie haben ja bei der Tour ein paar rein rassige Sprinter rausgelassen, weil das ja so bergig war.
Ja, klar.
Und der fährt jetzt da und das ist aber ja auch nur eine Randgeschichte. Die Frage ist auch, ob Sagan wird ja da drauf fahren, denke ich mal. Das ist das erste Mal, dass er im Giro richtig mitfährt. Und es sind ja noch ein paar andere attraktive Sprinter dabei. Also Ewan fährt, glaube ich, auch nochmal den Giro. Also was heißt nochmal, aber auch zur Tour. Viviani fährt auch noch beides. Gaviria ist dabei. Der hat das Ciclamino schon mal gewonnen vor ein paar Jahren. Aber Demar hat eigentlich dieses Jahr gezeigt, dass er wohl aktuell der stärkste Sprinter ist.
Ja gut, da ist natürlich auch wieder die Frage, kommen die an oder kommen die nicht an? Aber das ist sicher auch eine Frage eher der zweiten oder dritten Woche, das ist ja klar. Bevor wir da beim Giro voll einsteigen, lass uns doch nochmal einmal Bastogne-Lüttich, soll ja regnen am Wochenende, ne? Ist auch sehr schön. Ich bin erstmal gespannt, wie viele Menschen da sind und wie das dann tatsächlich abgeht, ja, weil das ist für mich schon auch eine heikle Kiste. Normalerweise würde man ja sagen, fährt man hin. Aus Nordrhein-Westfalen heißt es jetzt, könnte man, wenn man nicht länger als 24 Stunden dort ist, hinfahren, ohne Quarantäne wieder zurückfahren. Aber ohne Gewehr natürlich. Aber jetzt kommt halt da mittendrin eben nicht nur der Flash, sondern auch noch Lüttich-Bastogne-Lüttich. Das ist natürlich schon auch so schräg jetzt ja in dieser Saison, dass praktisch jeden Tag jetzt irgendeine große Radsportveranstaltung ist. Und dann muss man sich ja schon entscheiden, ja, was mache ich? Ja, habe ich jetzt in Fokus gelegt? Auf was denn jetzt eigentlich genau? Und wer bleibt denn eigentlich über für Lüttich-Bastogne-Lüttich? Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm.
Oh, da sind sehr namhafte Leute dabei übrigens. Aber man,
also Kwiatkowski unter anderem.
Ja, ich sag's mal ganz
Favorit.
Ich mach mal einfach. Letztes Jahr Sieger Vogelsang, zweiter Formolo, dritter Schachmann. Vogelsang ist beim Giro, Formolo kuriert sich Schlüsselbein, also gewinnt Schachmann. Schön wär's.
Schön wär's, wobei ich natürlich sagen muss, bei der WM, klar, habe ich natürlich schon auch ein bisschen für ihn gefiebert, ja. Aber wenn es dann so richtig hart und bitter wurde, da an diesen letzten Anstiegen, hat man schon gesehen, dass er nicht mehr die ganz brillante Frische hatte von vor der Tour oder auch in Teilen bei der Tour. Deshalb bin ich mal sehr gespannt.
Ja, und jetzt mal auch noch Spaß beiseite. Also tatsächlich fährt ein Weltmeister mit, der Weltmeister, Alaphilippe. Hirschi, der oft ist ja Flash-Vallon-Sieger sozusagen auch schon so ein bisschen richtungsweisend für Lüttich-Bastogne-Lüttich. Und Kwiatkowski, Pogacar und Roglic sind, glaube ich, auch auf der Liste. Also das ist schon ein ziemlich geiles Rennen, glaube ich.
Ja klar, am Ende wird natürlich dann auch darüber entscheiden, wer keinen Defekt hat oder wenig Defekt hat oder was auch immer. Wobei Pogacar hatte ich jetzt dann beim Flash schon ein bisschen das Gefühl, dass jetzt auch mal Ofen aus ist, ne?
Ja, ich meine, wenn du in so jungem Alter die Tour de France gewinnst, dann ist ja erstaunlich, dass der überhaupt noch diese Rennen fährt. Wahrscheinlich sind wegen Corona halt die Discos geschlossen, wo er jetzt sonst jeden Abend feiern würde und Weiber abschleppen.
Der hat doch eine Freundin.
Ach so, genau. Also Himbeerschorle trinken, Entschuldigung.
Genau.
Ist einer der wenigen, die noch nicht in Monte Carlo leben, ne? Von den ganz Großen.
Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube schon.
Ja, bisher hat er nicht genug verdient. Das wird sich jetzt ändern, glaube ich.
Ich glaube, dass er nicht in Monte Carlo lebt, aber ich bin auch nicht 100 pro. Ich meine, dass er tatsächlich in Slowenien lebt, noch mit seiner Freundin. Aber gute Recherche, ne?
Der Herbert Watterholm hätte das gewusst.
Lass mal wissen.
Bestimmt.
Wahrscheinlich. Ja, weil er wieder bei irgendeinem alten Fahrensmann in der Nähe wohnt oder dessen Vater schon den Bruder kannte, der jetzt Manager ist.
Also, im Zweifel, ja.
Da sind wir halt nicht tief genug. Da müssen wir mal ganz demütig bleiben.
Ne? Da sind wir ganz blank heute hier.
Ja, absolut. Gut. Palermo oder Budapest, Hauptsache Süditalien. Der Giro wollte eigentlich in Ungarn anfangen. Jetzt geht's in Sizilien ein paar Tage rund mit einem schnuckeligen Zeitfahren über 15 Kilometer. Die legen es natürlich ein bisschen anders an, aber ja auch spannend, weil damit ja schon gleich, sagen wir mal, zumindest in Richtung eines möglichen Gesamtklassements Karten verteilt werden. Da bin ich sehr gespannt, ob da die Jungs, die wir jetzt alle so auf dem Zettel haben wollen, schon richtig hinlegen. Gut, 15 Kilometer ist natürlich jetzt noch nicht das Monsterzeitfahren, aber es ist trotzdem ein spannender Ansatz von den Organisatoren, dass sie sagen, so, wir wollen jetzt hier nicht rumspielen, sondern wir wollen gleich die Jungs, um die es geht, da vorne hinbringen.
Was ich ganz spannend finde, ist, dass das Zeitfahren direkt bergab geht. Also die fahren einen kurzen Hügel hoch, also du weißt nicht, einen Kilometer oder so, und dann geht es 6-7 Kilometer bergab und am Anfang sogar mit 7-8-9%, weiß ich nicht. Kommt zum Glück keine Kurve, das sah ziemlich gerade aus auf der Karte, bis dann irgendwann so eine 90-Grad-Kurve kommt, aber ich bin wirklich gespannt, wie die da sich auf dem Rad halten.
Ja, ist eine Windfrage, ne? Also, das ist sowieso ja die nächste Frage. Sizilien ist jetzt vielleicht, ich habe jetzt die aktuelle Wettervorhersage fürs Wochenende in Sizilien nicht, aber ist ja wettertechnisch weniger problematisch als das, was dann noch kommt im Oktober. Ja, das ist ja schwer vorstellbar, dass da kein Dauerregen irgendwo oder kein Schneefall ist. Ja, gut, das hatten wir im Sommer auch schon mal. Aber das ist ja schon eine andere Herausforderung als bei der normalen Austragung der Giro d'Italia. Aber diese Nummern da in Sizilien, Sebastian, G gleich vorne und zieht dann Start-Ziel durch, oder was?
Ich habe mich gerade nur gefragt, ob du neben der Wettervorhersage auch die Vulkanvorhersage dir angeschaut
auch
hast.
Das nicht das?
Also die dritte Etappe geht ja auf den Ätna. Das wäre natürlich, würde die Bilder von der WM noch toppen, wenn also neben diesem Heli dann da noch so ein bisschen Lava rausspringen würde. Nee, Spaß beiseite. Also ich glaube natürlich, dass Ganna, den wir noch gar nicht erwähnt haben, als neuen Zeitfahrweltmeister nach der ersten Etappe in Rosa fahren wird, was die Italiener natürlich freut. Und es ist ja nicht nur dieses Anfangszeitfahren, sondern wir haben insgesamt drei Zeitfahren mit insgesamt 60 Kilometer, über 60, ich glaube 65 Kilometer, was natürlich ganz anders als die Tour dieses Jahr, die Gesamtklassementfahrer bevorzugt, die auch sehr gut Zeit fahren können. Und deshalb ist für mich, und da hoffe ich drauf, Geraint Thomas der Sieger dieses Jahr. Würde ich ihm sehr wünschen und gönnen. Erstaunlich ist das. Also,
übrigens, jetzt habe ich tatsächlich mal nachgeschaut. Es ist natürlich schon eine sehr spannende Wettervorhersage für morgen.
Nämlich?
Sehr starker Wind in Böen bis 70 km/h aus Süd. Geht's bergab Richtung Norden oder Richtung Süden, Volker?
Das habe ich Osten. Nordost geht das.
Okay, dann also Seitenwind mit 70 km/h und 34 Grad. Gut, das spielt jetzt morgen nicht so eine Rolle, aber 34 Grad. Also das ist natürlich schon auch mal eine schöne Ansage. Ne?
Also die sind natürlich auf die Zielgerade, geht so einmal durch die Stadt und dann 180 Grad wieder zurück. Da könnten sie dann zum Ziel hin Gegenwind haben, je nachdem wie zugebaut das ist oder nicht. Ja, das wird spannend, wenn da wirklich so Böen herrschen.
Ja, vor allem können das natürlich sehr unterschiedliche Bedingungen dann tatsächlich sein, wenn du über ein paar Stunden da die Leute rauslässt, ja, dann erwische 3-4 Böen und dann war's das halt im Prinzip, ja, bei 70 km/h. Das ist ja nicht so, dass du sagst, ja, okay, da hast du ein bisschen Watt gekostet, sondern das ist dann gleich mal ein Unterschied von 10, 20, 30, 40 Sekunden.
Ja. Und das ist natürlich, also die Scheibe am Hinterrad ist ein schönes Segel, aber wenn du vorne das hochprofilige Laufrad hast, dann verschlackert es vielleicht bei den, wie du so schön gesagt hast, 62 Kilomännern das auch mal. Und da sind vielleicht Steuerkünstler gefragt. Ich habe mich nur gefragt, stell dir vor, es wäre ein Mannschaftszeitfahren, was sie sonst immer auch hatten im Giro. Dann wäre...
Gibt's gar nicht, ne?
Gibt's leider gar nicht, weil das Team Ineos mit Gunner, Rowan Dennis und Geraint Thomas wäre. Wäre schon ein schöner Zug.
Ja. Marte Wiesen.
Ja, deshalb haben sie es gleich weggelassen, weil das wäre zu einfach.
Ja. Ne?
Aber Sebastian, du sagst ja sowieso immer, im Prinzip ist der Giro das schönere Rennen, weil er eine größere Abwechslungsspanne hat. Jetzt nicht nur von Sizilien bis Hochalpen, sondern, sagen wir mal, die Mischung ist ja ein bisschen anders als bei der Tour de France. Ja, du hast es mit den Zeitfahretappen schon angesprochen. Es gibt 6 Bergankünfte, das klingt jetzt auch viel, aber das ist im Prinzip ja, wenn man es über die 3 Wochen sieht, eine gute Mischung mit den eher für die Sprinter geeigneten Etappen, mit eher für die, sagen wir mal, eher Klassikerfahrer als Kategorisierung geeigneten Etappen. Das ist im Prinzip eine sehr schön gestaltete Runde für den Giro. Ja, auch wenn jetzt Budapest nicht dabei ist, aber das ist ja sowieso ja aus logischerweise Corona-Gründen nicht dabei. Und sportlich hätte das jetzt ja keinen Reiz gebracht. Insofern finde ich Sizilien natürlich eine coole Ansage, weil das natürlich sportlich auch einen hohen Reiz hat, da unten rumzukurbeln. Ne?
Das wird super, zumal du die 3. Etappe da schon auf den Ätna hoch. Da geht es schon rund. Und das finde ich auch am Giro tatsächlich das Tolle, dass du in der Regel von Anfang an einen sehr guten Kampf um die Führung hast. Du hast in der Regel mehr Fahrer, die ums Gesamtklassement fahren und auch eine reelle Chance haben. Es ist super verteilt. Die Anstiege sind sehr variabel, die sind sehr fordernd. Du hast in der letzten Woche, hast du, glaube ich, nur Etappen mit über 200 Kilometern. Und die kürzeste Etappe hat, glaube ich, 198 Kilometer, dafür aber 5000 Höhenmeter. Also das wird einfach ein super Rennen. Du hast die Sprinter, du hast das Gesamtklassement. Das wird, ich glaube, das wird sensationell, wenn sie es nicht abbrechen müssen. Wie immer.
Ja, aber gut, das haben die Franzosen ja, wie gesagt, auch gut hingekriegt. Im Prinzip sagt man dann so einfach, ja, einfach Blaupause. Ich erinnere mich nämlich, als ich auch gedacht habe, okay, das wird in Italien nie funktionieren, als das Rauchverbot in Gaststätten etabliert wurde in Europa. Ja, da haben wir Klugscheißer in Deutschland uns ja wieder wahnsinnig schwer getan. Dann halt Ü18-Geschichten und Rauchclubs und Bars und so weiter. Und in dem Winter, da war es, glaube ich, erst seit 3 oder 4 Wochen Regel in Italien. War ich in Italien und habe auch gedacht, okay, jetzt werden ja hier trotzdem alle quatschen, weil das stört ja alles null. Mit welcher Disziplin das da befolgt wurde, war sensationell. Ja, und ich habe das Gefühl, dass die auch viel weniger über Masken diskutieren. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie das da bei den ersten Tagen sein wird, weil in Sizilien wird es ja sicher schon auch dann der Lackmustest sein, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Aber ganz spannende Geschichte. Und danach kommt dann ja der landschaftlich, jedenfalls für mich, schönste Teil, den ich im Prinzip auch erst durch den Giro kennengelernt habe, nämlich Mittelitalien. Ja, was ja landschaftlich überragend ist. Ja, mal davon abgesehen, dass man da natürlich auch grandiosen Wein finden kann. Aber das erzählen die Jungs am Mikrofon ja dann schon immer, wo es was geben sollte. Ich bin dann nachher immer so durcheinander, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was ich einkaufen soll. Aber das ist ja im Prinzip auch etwas, was man gar nicht so auf dem Schirm hat, weil man so Klischees hat von Italien. Und dann kommt eben ein Giro daher und öffnet wieder so neue Landschaften. Das hat schon auch eine große kulturelle Komponente, das Ganze. Und ihr wisst ja auch, dass der Giro die einzige Grand Tour ist, wo schon mal eine Frau gefahren ist.
Zapalot.
Schweigen. Schweigen. Pass auf, ich.
Du verwechselst Volker, das, glaube ich, da war irgendwie eine Frau auf dem Papststuhl oder so, habe ich mein Buch gesehen.
Nee, pass auf. Ich suche das kurz raus und du musst uns noch kurz erklären, was dein geilster Part des Giro ist. Und ich versuche das kurz mit der Frau aus.
Das ist relativ schnell erklärt, weil ich so viele. Die fahren ja an der Adria-Küste entlang, größtenteils. Wo ich mich so gut wie gar nicht auskenne, weil ich nur die Westküste quasi gut kenne. Und dann sind wir auch schon in den Alpen, mehr oder weniger. Und selbst da habe ich natürlich dieses Jahr endlich mal den Stelvio gefahren, aber auch anders als die Tour, der Giro, den dieses Jahr angeht. Nämlich die fahren von der anderen Seite hoch. Wieder mal.
Wollte ich gerade sagen, die fahren mal so, ne?
Ich weiß gar nicht, ob die schon von Prato aus hochgefahren sind.
Das wüsste Herbert jetzt bestimmt.
Also wüsste der bestimmt, genau, aber ich glaube, der Seba hat das auch mal gegoogelt und erfolglos.
Und Gustav Thüny habt ihr gegrüßt, also den habt ihr zumindest gefunden?
Der Seba, ich habe auf das Segment geguckt und bin vorbeigefahren.
Aber man muss ja Prioritäten setzen, ne?
Genau.
So, ihr Lieben, jetzt erzähle ich euch die Geschichte der einzigen Frau, die jemals eine Grand Tour gefahren ist. Nämlich Alfonsina Strada heißt die junge Dame, ist 1891 in Castelfranco Emilia geboren und war eine der Kinder in einer neunköpfigen Familie. Und hatte irgendwann die Leidenschaft fürs Radfahren entdeckt und ist dann tatsächlich als Mädchen in kleineren Amateurrennen mitgefahren. Naja, und dann Karriere gemacht, Aufsehen erregt und so weiter. Ist dann eben auch bei Männerrennen mitgefahren und hat dann den Antrag gestellt, dass sie fahren wollte. Der Antrag ist abgelehnt worden. Noch nie hatte eine Frau eine Grand Tour bestritten und auch der Giro wollte das nicht. Das war 1924. Dann hat sie sich aber, sagen wir mal, relativ unauffällig unter die Startenden gemischt und ihren Namen leicht verändert. Das haben sie dann relativ schnell rausgefunden, aber das hat dann schon so eine Welle an Aufmerksamkeit und auch an Sympathie, auch an Ablehnung erzeugt, dass sie es nicht wollten oder den Skandal nicht noch größer machen wollten und sie aus dem Rennen nehmen wollten. Damals war ja genauso wie bei der Tour de France das noch ein bisschen anders mit den Etappen, denn da war man ja weitestgehend auf sich allein gestellt, jetzt ohne große Geschichten und ist halt mehrfach zu spät gekommen. Ja, also auch die hatten ein Zeitlimit und die ist halt mehrfach zu spät gekommen, weil sie dann halt irgendwelche schlimmen Etappen hatten, wo ein Defekt nach dem nächsten und so weiter. Jedenfalls ist die Dame dann mit mehreren Stunden Rückstand aber ins Ziel gekommen. Sie hatte die Startnummer 72 und ich muss jetzt nochmal eben nachgucken, sie hatte, glaube ich, irgendwas 20 Stunden schneller war sie als der Letzte und 28 Stunden langsamer als der Sieger. Ja, also irgendwo so dazwischen hat sie sich bewegt. Ja, und hat dafür, dass sie angekommen ist, 50.000 Lire bekommen. Ja, also merken wir uns, Alfonsina Strada.
Ist das wie viel Geld
in heutiger Zeit? Ja, in heutiger Zeit wäre das sehr, sehr viel Geld. Also damals war das auch sehr viel Geld. Da gab es ja nur einen sehr kleinen Kreis an Profi-Radsportlern überhaupt. Ja. Bemerkenswert ist übrigens auch noch, sie war nicht nur eine ausgewiesene Radsportlerin, sondern in ihrem zunehmenden Alter eine großartige Motorradfahrerin. Und sie ist beim Aufbocken ihres Motorrades gestorben, weil sie dabei einen Herzinfarkt gekriegt hat und war da 68 Jahre alt.
Also ja, ganz gewesen, lieben.
Eine ganz, ganz spannende Geschichte. Alfonsina Strada gibt es mehrere Dokus, italienische allerdings, drüber. Ja, die einzige Frau, die jemals eine Grand Tour gefahren ist. Also ganz, Ganz spannende Geschichte. 1924. Werden wir dies ja nicht erleben. Ne?
Wer
aber,
weiß.
Ja, ne? Die Diskussionen kommen ja immer wieder, dass zumindest es auch eine Tour de France für Frauen gibt oder auch einen Giro für Frauen gibt. Ja, also da sind wir ja noch relativ weit von entfernt, auch nur ansatzweise in der Qualität und auch in der Ausprägung wie bei den Männern.
Aber der Giro Rosa ist doch einer der größten Rundfahrten für die weiblichen Profis, oder?
Absolut, ja, aber ist natürlich trotzdem jetzt noch nicht vergleichbar mit dem, was bei einer Grand Tour abgeht. Ja, das muss man natürlich auch sehen. Ja, Sebastian war, glaube ich, kurz uns verloren gegangen in der fantastischen, weiten digitalen Welt. Aber ich hoffe, du hast Alfonsina Strada noch im wesentlichen Teil mitgehört. Sonst empfehle ich dir unseren Podcast.
Also ich war ausgestiegen, wo du über die schönen Weine gesprochen hast. Da bin ich kurz in meinen Weinkeller hier gegangen, der genau unter mir gerade ist. Nein. Alfonsina Strada habe ich kurz mitbekommen. Habt ihr auch darüber gesprochen, dass Strada Straße auf Deutsch heißt? Also auf Italienisch?
Sisi.
Ja. Sisi. Ne? Name ist
Programm. Alfonsina ist eigentlich ein O-Saft.
Ja. Und ihr Spitzname übrigens, ja, Il Diavolo in Gonella.
Oh.
Ja, also die Teufelin in Strümpfen. Stützstrümpfen. Lohnt sich, ich sag's euch. Schaut euch mal die Doku an, die ist fantastisch. Da sind so großartige Bilder alleine von der Zeit damals, 1924, wie da Radsport überhaupt stattgefunden hat. Da gibt's bewegte Bilder von dem Jahr der Tour. Also das ist einfach fantastisch.
Aber ich habe auch eine Anekdote hier in Vertretung von Herbert Watteroth. Also der kann natürlich noch mehr erzählen, aber ich habe tatsächlich was rausgesucht und herausgefunden, dass es 1912, also weit vor dem Geburtsjahr von Herbert Watteroth, ein Giro d'Italia gab ohne Sieger.
Weil?
Und zwar wurde in dem Jahr der Giro nicht als Einzelwettbewerb ausgetragen, sondern es gab nur eine Mannschaftswertung. Warum auch immer, ich weiß es nicht den Grund. Das hat dann meine Quelle nicht verraten. Aber wurden tatsächlich nur die Mannschaften gewertet und nicht Einzelfahrer. Schau her.
Und hat nicht schlecht. Da hat Sky dann gewonnen wahrscheinlich, oder?
Genau. Aber die hießen damals noch Rai.
Okay, ihr werdet albern.
Sehr schön.
Ja.
Apropos Teams.
Gut, dann lass uns nochmal auf Teams gucken und dann müssen wir bitte nochmal auf die ein oder andere Alpenankunft schauen, weil da wird es ja dann wirklich spannend in diesem Jahr.
Ja, habt ihr denn schon über Jumbo Visma gesprochen?
Nein, wir haben. Ich habe nur kurz die Geschichte von Alfonsina Strada erzählt.
Da will ich kurz einen ansprechen. Toni Martin, den ja unser Freund Florian Kurz interviewt hat diese Woche. Und Toni Martin hat ja bei Florian Kurz gesagt, dass er deshalb den Giro jetzt fährt, nachdem er auch schon die Tour gefahren ist, weil er hätte eigentlich die Vuelta gefahren, aber weil seine Frau zu dem Zeitpunkt das zweite Kind erwartet, fährt er jetzt einfach mal schnell noch den Giro. Und dann hat der Flo ihn gefragt, ja, er hat ja sehr viele Erfolge gehabt und wie sich das jetzt da anfühlt für ihn, da die Drecksarbeit machen zu müssen. Und dann hat er so gesagt, ach, er fühlt sich ganz wohl in seinem Rentner-Dasein, was ich als Beschreibung eigentlich ziemlich schön fand, wenn man ihn gesehen hat, wie er jeden Tag bei der Tour die halbe Etappe vorne weggefahren ist. Finde ich das doch schon eher eine Altersteilzeit als ein Rentner-Dasein.
Wo wir da schon dabei sind, möchte ich kurz hinweisen, dass Adam Hansen für Lotto Soudal wieder mitfährt. Und ich glaube, das ist dessen, ich weiß nicht, 29. Tour müsste es, Grand Tour, die er in seiner Profikarriere bestreitet, müsste das sein. Also der hat, glaube ich, dessen Vertrag wurde jetzt auch gekündigt, wenn ich das richtig gelesen habe. Das heißt, wenn er die Vuelta nicht noch fährt, dann könnte es auch seine letzte sein, je nachdem. Aber der ist unbestrittener Rekordhalter, glaube ich, mit Grand Tour-Teilnahmen. Und ich glaube, der hält auch den Rekord, dass er 20 Grand Tours in Folge gefahren ist, glaube ich. Da gibt es übrigens auch so ein schönes Bild, wie er bei der Tour de France Alpe d'Huez hochfährt und so ein Bier von so einem holländischen Fan in die Hand gedrückt bekommt und genüsslich beim Anstieg sich einverleibt.
Also auf jeden Fall sind das natürlich zwei Typen, wobei ich jetzt auch den Eindruck hatte, dass Toni Martin in so eine andere Rolle reingerutscht ist. Ne? Also nicht nur, dass er ja sein Team, also Jumbo-Visma, da permanent in Position gefahren hat, sondern er hatte ja, erinnert euch an diese eine Szene da, als es so seifig und regnerisch in Nizza war, wie der ja auch das ganze Peloton da im Griff hatte im Prinzip, ja, und ja auch in der Position respektiert wurde, weil er eben nicht irgendein Rennradfahrer ist und irgendeiner ist, sondern natürlich auf der einen Seite mit den entsprechenden Meriten, aber eben auch hoch respektiert ist. Weil man, da können sich auch andere vorne hinstellen und ein bisschen mit Namen wedeln, da würde jetzt noch keiner drauf hören. Aber das ist schon auch so eine andere Funktion, die er sich natürlich über Jahre verdient hat und auch in der Art und Weise, wie er da mit unglaublichen Wattzahlen stundenlang dieses Peloton da durch Frankreich geführt hat, das war natürlich schon echt auch Wahnsinn, ja.
Absolut. Aber weil wir auch jetzt bei dem, der sozusagen seine 30. Tour fährt, waren, es gibt einen, der fährt mit Toni Martin seine erste Grand Tour. Und das ist der...
Seinen ersten Giro.
Ja, überhaupt seine erste Grand Tour. Das ist nämlich Tobias Voss, von dem ich neulich schon erzählt habe. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, der Norweger, der letztes Jahr die Tour de l'Avenir gewonnen hat und auf den deshalb ja die große Last lastet, nächstes Jahr die Tour de France gewinnen zu müssen, weil in den Vorjahren ja Bernal und Pogacar die Tour de l'Avenir gewonnen haben. Also da bin ich mal gespannt, was der jetzt mal zeigt, ob man auf den aufmerksam wird. Ich habe den noch nie so richtig fahren sehen.
Auf jeden Fall fährt er in Gelb.
Er fährt auf jeden Fall schon mal in Gelb und zwar direkt vom ersten Tag an. Und dann ist natürlich auch mein eigentlicher Favorit für die Tour de France, der jetzt ja auch endlich wieder dabei ist, nämlich Steven Kreuzweig dabei. Da bin ich natürlich jetzt auch sehr gespannt, weil der ja doch ein paar Wochen Ausfall hatte durch den Sturz, wie weit der schon wieder ist. Aber im Prinzip wird für den gefahren, wenn ich das richtig sehe.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, der hat auch gute Aussichten auf dem Podium. Kreuzweig zählt zu den Favoriten. Vogelsang zählt sicherlich zu den Top-Favoriten. Die haben eine sehr starke Mannschaft auch. Lopez fährt ja mit. Ja? Und die haben diesen Vlasov. Ich weiß nicht, ob der euch schon mal aufgefallen ist. Das ist der russische Meister. Der hat jetzt nach der Corona-Pause hat der ziemlich für Furore gesorgt. Und auf den bin ich auch echt mal gespannt.
Hatte der nicht einen kurzen Moment beim WM-Rennen? Es kommt mir so vor, dass er da kurz mal angetestet hat.
Nicht in der letzten Stunde, wenn ich das richtig gesehen habe.
Es kann davor gewesen sein, ja.
Ich habe mir tatsächlich die Quoten angeschaut und Vlasov dem werden mehr Siegchancen für die Gesamtwertung zugerechnet als beispielsweise Lopez.
Ja, sag mal die Quoten. Ja, also mein Top-Favorit ist ja Thomas. Was sagen die Quoten?
Genau, Thomas ist klarer Favorit, wahrscheinlich auch wegen der Zeitfahren, gefolgt von Simon Yates, falls er nicht wieder in der letzten Woche durch seinen Bruder ersetzt wird. Und dann kommt schon Fuglsang und Kreuzweig vor Nibali, Vincenzo, der Hai von Messina.
Ja, wobei, also G ist ja dann logischerweise der Oma-Tipp, das kann ich nicht machen, das geht schon aus verschiedenen Gründen nicht. Ich bin ja auf Nibali gespannt. Ja. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass der sich auch irgendwie so in Form gebracht hat. Ja, weil der war immer irgendwie so dabei, aber du hast noch nichts groß von dem gesehen. Und klar, die Italiener erwarten ja, dass einer von denen da irgendwie mitmacht. Und die haben, ja, Formolo weiß ich jetzt nicht. Der wird natürlich schon auf die eine oder andere Etappe fahren. Ne?
Formolo muss erstmal sein Schlüsselbein auskurieren, glaube ich. Der fährt da gar nicht mit.
Genau.
Aber Nibali ist also ich, wenn es nicht Thomas wird, wünsche ich mir Nibali. Weil
das wäre schon cool. Ja.
Das ist einfach die italienische Passion. Und der hat auch keine schlechte Mannschaft. Ich meine, da ist Ciccone mit dabei. Der hat letztes Jahr die Bergwertung gewonnen. Der auch ein Mann fürs Gesamtklassement wird. Also Und der ist auch fit, Nibali. Also der hat alles da drauf gesetzt. Und der ist auch kein schlechter Zeitfahrer. Das darf man auch nicht vergessen.
Das ist nämlich der Punkt. Der verliert halt ein bisschen, aber nicht dramatisch. Und dann wird es schon darauf ankommen, wie das dann tatsächlich in den Alpen weitergeht. Ja, weil das ist ja der Punkt, wenn du jetzt von den Bergetappen, die in den Alpen sind, wenn da drei nicht stattfinden können, dann ist natürlich das Rennen kaputt. Ja, weil dann gewinnen andere Leute oder dann wird es halt eine vollkommen andere Rundfahrt. Wir hatten ja letztes Jahr schon die Ausfälle da oben, weil es dann wetterungstechnisch einfach nicht geklappt hat. Und jetzt sind wir dann Mitte Oktober, ja, weil das geht jetzt los, also Anfang Oktober und dann drei Wochen. Und Mitte, da bist du fast Ende Oktober, da ist das Ski und Rodel gut normalerweise auf dem Stelvio, oder? Die Skikünstler schauen sich kurz an oder schauen gerade noch mal im Bergreport nach.
Naja, also wir waren ja am Stelvio eigentlich noch im Sommer, wo es noch heiß war. Und wir hatten einen sehr schönen Tag und da war es trotzdem halbwegs frisch da oben. Also das geht halt auf, 2700 Meter Höhe, da wird es schon kalt.
Ja. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass der Seber auch in der Eifel schon friert bei 500 Meter Höhe. Also von daher ist die Aussage ein bisschen vorsichtig zu bewerten. Ja, aber Gott, ist Oktober, ist Alpen. Ich glaube, was wir nicht haben werden, ist so wie klassischerweise beim Giro im Mai, diese Schneewände, die da noch an den Seiten sind, was noch nicht abgeschmolzen ist, weil selbst wenn es da arg kalt ist, glaube ich, dann mittags die Sonne immer noch stark genug, um da dass wir solche Bilder halt nicht sehen. Gut, aber Wetter ist immer Lotto, ne?
Klar, das kann natürlich auch einfach jetzt regnen, ne? Weil es ja eher so die Regenphase ist in Italien in vielen Teilen. Aber das ist sicher auch einfach mit Glück und Pech. Das ist ja auch im Prinzip jedes Jahr so, logischerweise. Dann brauche ich auf jeden Fall noch einen Tipp von euch und Sebastian, wir müssen dann anschließend noch über Bernal und Münster reden.
Ja, apropos, morgen ist ja eigentlich Giro Münsterland, das sind wir auch schon zusammengefahren.
Ja, richtig.
Es ist ja eigentlich immer zum Tag der Deutschen Einheit, aber werden wir dies Jahr auch nicht fahren. Aber Bernal hat anscheinend keiner Bescheid gesagt, dass der nicht stattfindet, weil der war die Woche in Münster.
Ja, der war in Münster. Ich bin nicht ganz sicher, ob er wirklich in Münster war, aber die Firma, die das Bike-Fitting mit ihm gemacht hat, die stammt eigentlich aus Münster. Die haben auch, glaube ich, inzwischen auch so ein mobiles Labor. Da bin ich jetzt nicht 100% sicher, aber es sah so aus, als wäre es nicht mobil, sondern irgendwie schon drin gewesen. Erstmal spannend, dass die inzwischen so ein Renommee haben, dass ein Bernal da hingeht und ein Bike-Fitting macht. Und wofür macht er das jetzt nochmal genau? Jetzt doch Vuelta oder was? Also, der hat einfach nichts drauf, diese Südamerikaner.
Vielleicht wollte er aber auch einfach nur ein Konto eröffnen.
Kann auch sein. Ne?
Also ich glaube auch nicht, okay, dass es bei Bernal an der falschen Sitzposition lag, ohne das wirklich beurteilen zu können. Aber ist doch schön. Vielleicht wollte er sich auch in der Gegend ein schönes Rosebike holen. Das ist ja auch nicht weit weg. Also.
Ja, das ist eine halbe Trainingsausfahrt. Ne? Auch das kann man sich ja gut hinkriegen.
Absolut.
Von Jeep Biomeist, ja, setzen ja auch sehr, sehr viele Triathleten drauf, auf das Bikefitting von denen. Aber spannend, dass ein Bernal dann die Dienste nach der Tour de France in Anspruch nimmt.
Apropos Sitzposition Triathleten, das ist jetzt, geht noch mal ein bisschen weg von unserem Thema, aber ich fand es trotzdem interessant und eine Erwähnung wert. Wir haben diese Woche Cameron Worth plötzlich wieder ja im Profi-Peloton gesehen. Der hat ja einen Vertrag bei Ineos, nachdem er ja, also für die, die das nicht wissen, Cameron Worth, Profi-Radfahrer früher und ich glaube sogar auch Ruderweltmeister und dann ja im Langdistanz-Triathlon für Furore gesorgt, den Radrekord natürlich gebrochen auf Hawaii, einer der besten Triathleten der Welt und jetzt ist er ja bei Ineos und das fand ich erstens ganz spannend, weil ich das Gefühl hatte, dass der auf einem Rennrad tatsächlich ein bisschen anders drauf sitzt als auf einem Triathlonrad, also ungeachtet dessen, dass es natürlich unterschiedliche Fahrräder sind, aber ich hatte das Gefühl, dass sein Tritt ein anderer ist, fand ich total interessant. Und andererseits hat er natürlich auch wieder alles richtig gemacht, weil die Triathleten haben keine Wettkämpfe und Worth fährt jetzt schön, verdient da sein Geld und hat da Spaß auf dem Rad. Das fand ich eigentlich ziemlich cool.
Ja gut, ihr Lieben, dann sind wir jetzt fast eine Stunde beieinander. Mein Akku ist gerade niedrig, deshalb müssen wir an dieser Stelle ein schnelles Ende finden. Ich sage, Kreuzweig gewinnt. Wir schauen uns das erste Wochenende an. Das Leben in Sizilien im Allgemeinen und der Giro im Besonderen und melden uns Anfang der Woche wieder. Vielen Dank, Herr Doktor, für vor allen Dingen das Mannschaftsergebnis hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, sehr spannend. Es haben noch ein paar Dinge rauskramen können, die man so nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Lohnt sich immer.
Genau, Rechnung kommt nach Gebührentabelle dann per Post.
Wir sind Kassenpatienten.
Ja, super. Pflichtversichert.
Halleluja. Mein Tipp ist übrigens Jack Haig. Ich glaube, Simon Yates kackt ab und dann hat Jack Haig große Fahrt. Einfach nur, um Außenseiter-Tipp zu machen.
Jack Haig ist cool.
Ja. Sehr schön. Ich bleibe bei G for Giro.
G for Giro.
Sichere Bank.
Bis neulich bei Insta unter Teufelsklappen-Podcast findet ihr alles Weitere und ansonsten überall da, wo es Podcasts gibt. Bis denne.
War mir eine Ehre. Ciao, ciao.